Eine Woche nach Ostern, der Sonntag quasi Modo Genendi, was weiter nichts heißt oder was bedeutet wie die neugeborenen Kindlein. Also im Normalfall ist ein Neugeborenes eine Freude. Und manchmal wünsche ich mir, so neu wie ein Neugeborenes zu sein, frei von den Altlasten meiner Verfehlungen, die ich alle schon begangen habe, frei von den Plagen, die sich mittlerweile auch bei mir durchs Alter einstellen und frei von den Sorgen vor dem Morgen, weil doch unsere Zeit so schlecht ist. Aber es ist österliche Freudenzeit, so steht es zumindest im kirchlichen Jahreskalender. Nur sind wir wirklich erfreut? Freuen wir uns? Also letzten Sonntag, Ostersonntag, es war, ich gebe es ehrlich zu, keine Freude, vor 6 Uhr aus dem Bett mich zu quälen, um zum Früh zur Auferstehungsfeier zu gehen. Ostermontag war da schon besser. Ausschlafen, Feiertag, frei haben, nicht arbeiten gehen zu müssen. Aber dann, ab Dienstag bis Freitag, erwischte mich der ganz normale Alltag. Aufstehen, arbeiten gehen, einige Verpflichtungen erledigen, schlafen gehen, aufstehen und so weiter. Die ewige Tretmühle, das Einerlei des Alltags. Und die Nachrichten, die uns so erreichen auf den verschiedensten Wegen, sind auch nicht unbedingt dazu geeignet, uns, munter und fröhlich zu stimmen. Die Spritpreise sind hoch und die Kriege dieser Welt wollen nicht enden. Aber mir fehlt eine Menge, habe ich so manchmal den Eindruck, zum Glück. Oft fühle ich mich müde und matt. Nächste Woche, also exakt heute in einer Woche, will meine Frau mit mir in Urlaub fahren. Welch ein Glück. Aber ob das was dran ändert, an dem Freude oder Nicht-Freude? Wo kommt die Diskrepanz her, habe ich mich gefragt, wenn im Kalender steht österliche Freudenzeit und mein Gefühlszustand doch so ganz anders ist. Vor dem Bibeltext, der heute als Predigtext dran ist, vor dem Abschnitt steht eine Menge, was mich zu dem Erkenntnis kommen lassen hat, dass die Israeliten damals in der Zeit Jesajas ihnen es ähnlich ging. Sie meinten, Gott sei weit weg und interessiere sich nicht für ihre Nöte. Und Gerechtigkeit gab es ja eh nicht. Also auch nicht die wahre Lebensfreude. Aber dann versucht Gott durch den Propheten, den Blick der Israeliten in eine andere Richtung zu lenken. Ich lese uns Jesaja 40, die Verse 26 bis 31 nach einer neueren Übersetzung. Blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Warum also, sagst du Jakob und du Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde und sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Soweit der Text. Wenn ich manchmal abends noch unterwegs bin und es schon finster ist, dann bleibe ich manchmal am Straßenrand stehen. Und wenn keine Wolken sind, dann schaue ich nach oben und staune, wie viele Sterne mir da entgegenblicken. Und wenn ich im Internet Bilder von den Weltraumteleskopen finde, dann staune ich noch mehr, was es da noch alles gibt, was außerhalb meiner Blickweite ist, was ich so gar nicht sehen kann. Ich kann es nicht fassen, was die Wissenschaft behauptet. Milliarden von Sternen in Galaxien, manche weiter weg, als ich mir vorstellen kann. Meine Vorstellung, mein Verstand reicht da nicht aus. Im Vers 26 heißt es aber, er, Gott, bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen, und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Wer hat das erschaffen, was wir da sehen? Gott natürlich. Und von ihm heißt es, er bestimmt die Zahl der Sterne und kennt jeden bei seinem Namen. Also ich bin mal ehrlich, ne? Ich kenne nicht mal von euch allen den Namen. Und wenn ich ihn doch kenne, oder sie ihn mir am Ausgang vielleicht verraten würden, könnte es sein, dass spätestens nach meinem Urlaub ich es schon wieder vergessen habe. Aber Gott kennt die Sterne alle. Es fehlt ihm keiner und er kennt sie sogar mit Namen. Bei uns auf Arbeit ist sogar alle 2 Jahre Inventur angesagt. Nun würde ich mal mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir nicht so viel Inventar haben wie Gott im Universum. Aber es ist jedes Mal ein Gesuche, um alles zusammenzufinden. Gott scheint da wesentlich besser zu sein. Er scheint das alles wesentlich besser im Griff zu haben. Und er vergisst keinen Stern. Im Vers 27 wird das, was ich vorhin schon erwähnte, angedeutet, dass die Israeliten dachten, Gott, der sieht uns doch gar nicht. Der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal. Ist das wirklich so? Sind wir Gott egal? Lässt er die Dinge laufen und interessiert sich nicht dafür, was auf diesem Planeten los ist? Wisst ihr, Gott hat uns gewollt. Das ist begründet in der Tatsache, dass er uns erschaffen hat. Und er hat die Macht dazu, unser Leben zu einem guten Ende zu bringen. In Matthäus 6, Vers 26 deutet Jesus das mit einem anderen Vergleich an. Er sagt, schaut euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln auch nichts in Scheunen. Doch euer Vater im Himmel ernährt sie. Und ihr? Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Offensichtlich gab es damals schon Menschen, die vermuteten, dass Gott sich von seiner Schöpfung ausruht. Steht ja auch in der Bibel. Ne? 1. Mose 2, Vers 2 heißt es, am 7. Tage vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Ich habe mal einen Mann getroffen, der mir dann erklärt hat, ja, Gott ruht immer noch. Und was hier auf diesem Planeten löst, merkt er gar nicht, weil er ruht ja. Nein, denn Gott, so heißt es im Vers 28, wird nicht müde und matt wie wir Menschen. Und er ist auch nicht planungslos. Ihm fehlen nicht die Ideen, um unsere Probleme, Sorgen und Nöte lösen zu können. Gott, der Schöpfer aller Dinge, ist ein ewiger Gott. Er wird nicht matt und müde und sein Verstand ist unergründlich. Sein Verstand ist unergründlich. Für mich heißt es, da gibt es noch vieles, was Gott an Ideen, an Gedanken hat, wie er uns helfen kann, wie er diese Welt geplant hat, was wir nicht verstehen werden, was wir nicht begreifen oder erfassen können. In Jesaja 55, die Verse 8 und 9, sagt der Prophet, meine Gedanken, also Gottes Gedanken, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über eure Gedanken. Ich würde es mal anders formulieren. Wir haben oft Vorstellungen, was Gott tun soll, damit uns geholfen wird, damit es uns besser geht. Wir liefern die Ideen zu unserer Bitte gleich mit. Kann sein, dass das unser Problem löst. Aber manchmal macht Gott was ganz anderes. Manchmal löst er die Probleme auf wunderbare Weise, so wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Ein Beispiel ist für mich da das Volk Israel, Vor fast 2000 Jahren sind sie von den Landkarten dieser Welt als Volk verschwunden. Sie waren verstreut über diese ganze Welt und ich kenne kein anderes Land, was als Staat nach 2000 Jahren oder fast 2000 Jahren wiedererstanden ist. Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Keinem anderen Volk ist er so zugewandt wie diesem. Und trotzdem sind sie immer wieder diejenigen, die sich gegen Gott auflehnen, von ihm davonlaufen, ihm den Rücken zukehren. Aber Gott hält ihm die Treue. Ich vermute mal, wenn ich Gott gewesen wäre und Israel, mein Volk, spätestens beim goldenen Kalb in der Wüste, hätte ich es verstoßen. Aber Gott hält sein Versprechen. Aus Abraham ein großes Volk zu machen, hat er sich vorgenommen und er wird es umsetzen. Und er wollte, dass durch Abraham alle Völker gesegnet werden. Wisst ihr, ich glaube, Gott wusste von Anfang an, auf was er sich da alles einlässt, was da alles auf ihn zukommt, wenn er Menschen macht. Er wusste auch um all die Schuld und Sünde. Gott hat die Macht und die Ausdauer und den Verstand zu planen und umzusetzen, was er sich vorgenommen hat. Und das, obwohl wir Menschen seinen Sohn ans Kreuz genagelt haben und ihn sterben ließen, können wir trotzdem heil vor ihm werden, Frieden mit Gott erfahren und unser Leben, friedlich und froh leben. Wisst ihr, Gott plant um die Schlechtigkeiten von uns Menschen seinen Heilsplan drumherum und kommt ans Ziel. Er sorgt für unsere, deine und meine Rettung. Einzige Voraussetzung unsererseits, wir müssen ihn's tun lassen und dieses Gnadengeschenk annehmen. Zurück zur Frage, warum bin ich dann so müde und matt? Vielleicht, weil ich, statt Vers 29 zu beachten, versuche, aus eigener Kraft alles zu schaffen. Da nimmt man ein paar Vitaminpillen, treibt etwas Sport, liest einige gute Ratgeber, wie man sein Leben auf die Reihe bekommen kann und vielleicht hat man noch einige Bekannte oder Freunde, die man fragen kann, was sie denn so alles machen. Am Ende, meine Erfahrung, nützt es nicht viel oder reicht es nicht. Es gibt nur eine Energiequelle, die ausreichend Kraft abgeben kann auf diesem Planeten. Vers 29, er, Gott, gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Ja, so ist unser Gott. In der Lesung am Anfang hieß es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Trotz unserem Versagen, unserer Auflehnung gegen Gott, dürfen wir leben. Durch die Barmherzigkeit Gottes haben wir eine lebendige Hoffnung, denn Jesus wurde von den Toten auferweckt und lebt. Und wir dürfen im Glauben darauf vertrauen, dass Gott uns am Ende der Zeiten auferwecken wird. Anders formuliert, haben wir die Osterhoffnung über diese eine Woche jetzt bis heute retten können? Vor einer Woche haben wir uns zugerufen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ist uns das noch bewusst? Oder ist das im Trubel des Alltags untergegangen? Wo ist die Freude von letzter Woche geblieben? Ist sie im Sumpf der Selbstverständlichkeiten untergegangen oder im Minenfeld unserer Sorgen? Auf mich, vielleicht auch auf den einen oder anderen von euch, trifft Vers 30 doch eher zu. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Ich meine nicht das mit dem Jungsein, aber das Müde, matt, straucheln, fallen, ja, das kenne ich. Vor ein paar Wochen in der Passionszeit war ich auch mal wieder so richtig down, matt, lustlos, keine Lebensfreude. Mir war alles zu viel, zu müde für irgendetwas, null Bock auf gar nichts. Ich saß beim Frühstück am Tisch neben mir, dudelte aus dem Radio der Evangeliumsrundfunk. Und ich nahm gar nicht so richtig wahr, was da aus dem Lautsprecher hervortrat. Und irgendwann dann hörte ich plötzlich doch, was dort gesungen wurde. Ein Lied, eigentlich nur ein Refrain, waren immer wieder mit den Worten zu hören, du wirst es überleben. Ich weiß nicht, wie oft dieser Satz wiederholt wurde. Ich habe ihn potenziell nur 3-mal mitbekommen. Aber ich habe diese 3-mal gebraucht, bis ich realisiert habe, Gott wollte mir was sagen. Andreas, egal, ob du down bist, ob du im Moment gerade genügend Ärger, Stress und Probleme hast, du wirst es überleben. Egal, wie stressig oder chaotisch der Tag werden wird und wie du deine Reserven einschätzt, du wirst es überleben. Was machen wir, wenn uns die Hoffnung verlässt, die Hoffnung schwindet? Kämpfen wir bis zum Umfallen? Resignieren wir und ziehen uns zurück? Meine Frau muss jetzt mal weghören. Ja, jetzt hört sie gerade zu, klar. Unsere Urlaubsplanungen sind immer sehr chaotisch. Hat sicherlich etwas mit dem Konflikt zu tun, dass meine Frau gerne weit wegfahren will und ich Bobritsch eigentlich gar nicht verlassen möchte. Ihr Plan für dieses Jahr war, sie wollte nach Italien. Okay, muss ich durch. Manchmal muss ich das dann halt. Dieser Plan warf einige Fragen auf. Das ging los mit der Frage, mit oder ohne Hund, mit Auto, Flugzeug oder Bahn. Und vor allem, wohin in Italien? Als die Planung weiter fortgeschritten war, kamen dann noch solche Fragen hinzu wie die Wohnung mit Terrasse oder lieber die mit Balkon. Lieber ein großes Urlaubszentrum mit potenziell vielen Urlaubern oder auf einen einsamen Bauernhof im Niemandsland. Und ich könnte es jetzt noch ein ganzes Stück so weitermachen. Nochmal zur Erinnerung. Ich bleibe gerne in Bobritsch oder wenigstens in Deutschland. Für mich hörten sich manche Sachen, die ich über Italien gehört habe, also nichts gegen Italien, aber hörten sich für mich, naja, weniger schrecklich oder doch viel schrecklich an. Was tun? Den Chef beschwatzen, dass er eine Urlaubssperre verhängt. Weiß nicht, ob er es gemacht hätte. Aber es wird schwierig, weil Urlaub könnte ich dann doch gebrauchen. Sich scheiden lassen, könnte mir nicht in die Tüte. Dann schon eher nach Italien fahren. Was macht man? Eines Morgens saß ich vor meiner Bibel, faltete meine Hände und sagte so etwas wie, Herr, ich will nicht nach Italien. Du kennst mich und weißt, was gut für mich ist. Es dauert ein paar Tage, dann kommt meine Frau zu mir und sagt, wir fahren dieses Jahr nicht nach Italien, das muss ich länger planen, wir fahren an die Ostsee. Gott kennt uns und er weiß, was morgen, nächste Woche oder auch in 10 Jahren ist. Er kann das alles viel besser überschauen und weiß viel besser, was gut für uns ist. Nur plane ich ja lieber selber, will selber entscheiden. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich darf Pläne schmieden, ich darf Urlaubsträume haben. Und ich muss losziehen und mich um manche Sachen kümmern, sie organisieren. Aber wenn ich es nur aus mir heraus tue, werde ich müde und matt und stolpere ganz oft. 2020 habe ich an der Bergakademie eine Vollanstellung bekommen. Nach 27 Jahren Teilzeitbeschäftigung auf Drittmittelbasis. Mein damaliger Professor versprach mir in diesem Zusammenhang eine Gehaltserhöhung. Hört sich gut an. Als ich ins Personalbüro ging, um den Vertrag zu unterschreiben, war davon nichts zu sehen. Ich fragte nach und bekam zu sagen, gibt's nicht. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, oder gab es damals zwei Möglichkeiten. Andreas, du kannst wieder gehen, gehst zu deinem Professor und fragst, was das soll. Oder du unterschreibst. Und da schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Andreas, wegen Geld streitest du dich mit der Frau nicht. Und so unterschrieb ich. Gott hatte ja in den 27 Jahren mit meinen vielen Drittmittelverträgen immer genügend für uns gesorgt, immer hatten wir das, was wir brauchten. In der Folge passierten zwei Dinge. Circa 14 Tage nach Beginn meines vollen Arbeitsvertrages wurden wir alle in den Lockdown geschickt. Und manche Drittmittelbeschäftigung hat das nicht überlebt. Und dann kam das Land Sachsen auf die Idee, dass die Computeradministratoren im öffentlichen Dienst, welche als Quereinsteiger angestellt sind, also das heißt, ich war als Messtechniker angestellt, habe aber Computer administriert, dass die ja unterbezahlt sind und sie sollten bezahlt werden nach ihrer ausgeübten Tätigkeit. Das heißt, ich durfte einen Antrag stellen, musste darlegen, was ich so einen ganzen Tag treibe oder was ich in meiner Tätigkeit tue, und wurde darauf neu eingeordnet. Das bedeutete eine Gehaltserhöhung. Gott weiß viel besser, was kommt. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, dass der Lockdown kommt, hätte ich es auch unterschrieben, ohne nachzudenken. Aber das wusste ich nicht. Und Gott weiß, was wir bedürfen und gibt uns reichlich. Oder, wie es Vers 31 formuliert, doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Auf wen setzen wir? Wo machen wir uns fest, wenn unser Lebensschiff zu sinken droht? Ich denke, ich sollte viel weniger versuchen, die Dinge selber auf die Reihe zu bekommen. Die Sachen, die ich nicht schaffe, einfach Gott geben und ihm vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Diese Woche am Donnerstag erhielt ich vor dem Mittagessen einen Anruf. Andreas, kannst du heute Nachmittag die Bibelstunde übernehmen? Ich bin krank und die anderen, die ich gefragt habe, haben alle schon abgesagt. Mein Plan für diesen Tag, also für Donnerstag dieser Woche, war von Arbeit nach Hause fahren, sich ins Bett fallen lassen. Und irgendwann mache ich dann wieder die Augen auf, aber das ist meistens spät. Ich war fertig. Der vorherige Tag war lang und ich war geschafft und müde. Nun, ich habe die Bibelstunde übernommen und ich hatte nicht einen Moment am Donnerstag den Eindruck, dass ich Schlaf brauche oder dass ich gleich einschlafe. Und auch danach nicht. Ich habe ohne Bett gut durchgehalten bis abends. Die auf den Herrn warten, heißt es hier, bei Luther harren oder eine moderne Übersetzung ihrer Hoffnung auf den Herrn setzen. Die bekommen neue Kraft, nicht nur, dass es gerade so reicht. Nein, sie schwingen sich nach oben wie Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. So wie Gott einen Plan für unser Leben, unseren Alltag hat und uns helfen kann, gilt es auch für unser geistliches Leben. Nochmal die Textlesung von vorhin, 1. Petrus 1, 8 und 9. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, eure endgültige Rettung. Gott lieben mag vielleicht seltsam klingen, wenn man ihn noch nie gesehen hat. Aber sein Wirken in meinem Leben lässt mich immer wieder innehalten, immer wieder staunend ihn loben und ihn danken für all das, was er tut. Wisst ihr, Gott muss uns unendlich lieb haben, weil er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, mit er unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Und wenn wir ihn darum bitten, schenkt er uns ein neues Leben, frei von Schuld, wie ein Neugeborenes. Ja, es gibt Versagen in meinem Leben, bis heute Schuld und Sünde. Aber Jesus hat alles bezahlt und ich brauche meine Schuld nur nehmen und ihm zu bringen und darauf vertrauen, dass er sie vergibt. Und wenn das kein Grund zur Freude ist, dann weiß ich auch nicht, worüber man sich freuen kann. Aber auch das andere hat er in seiner Hand. Er ist genial genug, meinen Urlaub von Italien nach der Ostsee zu verlegen, mich in Lohn und Brot zu halten. Und vieles andere mehr hat er wunderbar gelenkt und geleitet in meinem Leben. Und auch das ist Grund zur Freude. Ich habe einen Gott, der mich kennt. Ich habe einen Gott, der sich um meine Sorgen und Nöte kümmert und mich nicht allein lässt. Deshalb, lasst uns immer wieder neu auf Gott hören, auf ihn schauen und alles von ihm erwarten. Als Jugendlicher hatte ich einen Aufkleber, auf dem stand groß: Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Hätten Sie bestimmt nicht von mir gedacht, wa? Und klein stand darunter: Er ist der Regisseur. Und ich denke, das Bild trifft's. So wie die Schauspieler ihre Rolle selber umsetzen müssen, dürfen wir unser Leben selber gestalten. Aber wenn der Regisseur dem Schauspieler sagt, so geht's nicht, ihn korrigiert, weil er das Gesamtwerk im Blick hat, so müssen wir uns von Gott korrigieren lassen. Und wenn ein Schauspieler mit seiner Rolle ein Problem hat, dann wird er wohl zum Regisseur gehen und ihn fragen, wie das wohl gemeint ist, wie er das umsetzen soll. Wir dürfen mit allem zu Gott kommen. Und wenn wir ihm vertrauen, werden wir staunen, wie genial er uns zur Hilfe kommt. Doch, das schaffe ich noch. Wisst ihr, dass Jesus Autos klaut? Oder klauen lässt, will man vorsichtig sein. Meine Jungs haben vor reichlich einem Jahr für uns ein Gartentor transportiert. Und da das in unser Auto nicht reinpasst, haben wir von einem Bekannten einen Transporter geprobt. Leider entstand an dem Auto ein Schaden. Nun sah man dem Auto an, braucht es bloß auf den Tacho zu gucken, dass das noch nicht sehr alt war. Dann habe ich zu meinen Jungs gesagt, dann bringt es zurück, zeigt es ihm und sagt ihm einen schönen Gruß von mir, er soll es in die Werkstatt schaffen, reparieren lassen und mir die Rechnung zukommen lassen. Dann passierte gar nichts. Dann haben wir nochmal angerufen und da hat er gemeint, naja, es war noch nie in der Werkstatt, wird schon noch. Und es passierte wieder nichts. Es passierte so sehr nichts, dass ich es eine ganze Weile aus dem Gedächtnis verloren, vielleicht auch verdrängt habe. Keine Ahnung, wie groß die Rechnung wäre. Und jetzt in der Karwoche dachte ich, du musst endlich mal auch das beseitigen. Und so schrieb ich ihm eine Mail und schrieb hinein, ich weiß, dass für meine Schuld und für meine Sünde Jesus bezahlt hat, aber ich glaube, die Rechnung, die bei dir noch offen sein müsste, hat er nicht bezahlt. Da muss ich mich selber drum kümmern. Am Ostermontag erhielt ich eine Mail zurück. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe sie mit Zittern und Zagen aufgemacht, weil ich habe ja einen großen Betrag erwartet. Und da schreibt er zu mir, der Schaden ist verschwunden. Da dachte ich, was jetzt? Will er mich einfach davonkommen lassen oder was? Und dann hieß es weiter, der Schaden und alles drumherum. Man hat uns im Juni das Auto vom Hof geklaut. Er hat gleich weitergeschrieben, wir haben schon wieder Neues. Also falls ihr noch was zu transportieren habt, könnt ihr gerne anrufen. Und da habe ich zurückgefragt, meinst du jetzt, Jesus klaut Autos? Nein. Aber Jesus hat unser Leben im Griff. Und manchmal ist er sehr, wie soll ich sagen, kreativ, um uns zu helfen. Und wenn er das macht, dann dürfen wir voller Freude ihm unseren Dank bringen, ihn loben und ehren und hoffentlich fröhlich unsere Straße ziehen. Ich wünsche euch und natürlich auch mir eine Woche mit Gott als Regisseur. Eine Woche voller Gnade und Hilfe von unserem himmlischen Vater. Amen.